Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, God. Yeah. 2 seconds on the clock.
Football O'Clock. Es ist Zeit für American Football, es ist Zeit für Win Today Football O'Clock und es ist vor allem Zeit, weil es 2 Wochen her ist, dass er zum letzten Mal in deutschsprachigen Ländern gehört werden konnte. Er ist natürlich eines der österreichischen Aushängeschilder in der National Football League als Tight End in Diensten der Arizona Cardinals, gerade frisch mit einem Futures Contract ausgestattet. Er ist Bernhard Zeikowitz und schön, Bernhard, dich endlich wieder in der Winter Day Football O'Clock Leitung begrüßen zu dürfen.
Ich freue mich auch. Fühlt sich an wie eine Ewigkeit eigentlich.
Ja, liegt auch an meiner Wenigkeit. Das erste Mal überhaupt seit Bestehen dieses Podcasts dann krankheitsbedingt auch auslassen zu müssen. Noch nicht ganz bei den 100%, ehrlicherweise, aber getting there und zumindest mal so gut, dass wir endlich auch wieder ein klein wenig über Football plaudern dürfen. Es ist so viel liegen geblieben die letzten 1,5-2 Wochen, deswegen pressen wir jetzt auch das, was die letzten 14 Tage passiert ist, in nur eine einzige Folge. Wie hast du die vergangenen 14 Tage zugebracht?
Recht entspannt, also genau vor 2 Wochen eigentlich war unsere Saison eben auch vorbei. Bisschen runtergekommen die erste Woche. Schauen, dass man aktiv bleibt, aber möglichst wenig über Football denkt oder erstmal runterkommen eben, einfach Anfang der Offseason. Zeit mit der Freundin verbracht. Unsere Abschlussdinner und so hatten wir. Also alles ganz entspannt.
Und kaum kommst du runter, kommt der Pfanner daher und möchte mit dir wieder über Football reden. Na Mahlzeit.
Frechheit.
Es ist tatsächlich ganz wild. Die Veteraninnen und Veteranen, die hier zuhören, die kennen das Prozedere mittlerweile. Es ist eigentlich immer eine dreigeteilte Folge gewesen. Nämlich, dass wir einerseits über die Arizona Cardinals plaudern, dass wir dann über ein Thema der Woche sprechen und zum Kehr aus dann über alles, was sonst so in der NFL passiert ist. Das werden wir dieses Mal und wohl auch die nächsten 2-3 Mal, wo wir uns hören dürfen, ein klein wenig ändern. Wir kombinieren all das, was sich bei den Arizona Cardinals ereignet hat, mit dem Thema der Woche und sprechen dann im zweiten Teil, den wir auch weiterhin rund um die NFL nennen, darüber, was sich die vergangenen Tage in der National Football League sonst noch so ereignet hat. Je nachdem, was ihr zuerst hören wollt, einfach dorthin springen. Die Links dazu beziehungsweise die Timecodes befinden sich in den Shownotes dieses Podcasts. Wir beginnen mit den Arizona Cardinals und eigentlich auch direkt mit unserem
Thema der Woche.
Das Thema der Woche, das wollte ich vergangene Woche, als wir leider nicht miteinander aufzeichnen konnten, Last Day at the Office nennen. Und siehe da, auch eine Woche später heißt es noch immer Last Day at the Office. Und da ist auch die große Frage, was ist mittlerweile im Cardinals Office, in der Cardinals Facility los, wenn man dorthin kommen würde? Stellt man sich das wirklich so vor, Saisonende, Exit-Meetings und keine Ahnung, ein paar Tage später macht der Letzte das Licht aus oder ist da durchgehend Betrieb?
Also so wie ich es von unseren Coaches gehört habe, haben die eine Woche frei bekommen. Aber wenn man jetzt an die Spieler denkt, dann ist es meistens ziemlich genauso. Es gibt natürlich einige, die noch ein bisschen Injuries haben und so und die dann natürlich zum Treatment gehen noch. Aber die meisten, die fliegen erstmal nach Hause oder fliegen auf Urlaub gleich mal mit ihrer Familie. Deshalb ja, sobald die Exit-Meetings vorbei sind, dann ist eigentlich tote Hose. aber ja, wie gesagt, die Coaches, die hatten nur eine Woche bei Urlaub quasi, weil die sind jetzt dann auch wieder in den Draft-Vorbereitungen und generell Vorbereitungen auf die neue Saison, was kann besser gemacht werden. Und ja, das heißt, die sind auf jeden Fall dort, aber viele Spieler sieht man da noch nicht.
Die Saison am Sonntag vor 2 Wochen zu Ende gegangen. Das fühlt sich eigentlich schon wieder wie eine halbe Ewigkeit an. Und man will natürlich so schnell als möglich auch als Spieler Klarheit haben. Du hast die wenige Tage später gehabt mit deinem Futures Contract, den du jetzt auch inne hast. Und dann gibt's dieses ominöse Exit Meeting. Wie gestaltet sich das?
Also generell dieser Tag, der letzte, da hat man eben die Physicals und so, also man geht da von Station zu Station und hakt halt alles ab und dann habe ich eben noch den Vertrag unterschrieben und dann bei uns dieses Jahr war es so, dass wir halt noch ein Team-Meeting hatten, Position-Meeting, wo aber nicht mehr viel gesagt wird, halt eben nur noch quasi guten Rutsch in die Off-Season, mehr oder weniger. Aber ja, in der Zeit, wo man, also zwischen Meetings und Medical und so, da war recht viel Zeit und da gehe ich dann immer rauf zu den Coaches halt und spreche mit Position Coach, Offensive Coordinator, manchmal auch Head Coach und frage halt nach Feedback, frage, was ich besser machen kann jetzt in der Offseason, worauf ich mich konzentrieren soll. Generell Feedback von der vergangenen Saison und ja, voll. Das habe ich gemacht und das Feedback generell war wie eigentlich fast immer sehr positiv. Aber sie haben mir auch gute Punkte genannt, wo ich auch selber weiß, dass die stimmen, wo ich besser werden muss oder dominanter werden muss. Und ja, aber alle haben gesagt, die freuen sich drauf, wie ich dann jetzt beim Trainingscamp sein werde und ich auch eigentlich.
Ich möchte vorher noch kurz einhaken, nämlich bei den medizinischen Untersuchungen, beim Physical, das du dann auch zum Saisonende hast. Inwieweit fließt das alles dann auch in diese Gesamtbeurteilung rein, dass du wirklich auch bis zum Ende auf dich geachtet hast, dass du bis zum Ende auch körperlich in Topform warst? Also ich glaube, wenn du den medizinischen Test und die Physicals in der letzten Woche crushen würdest, hättest du wahrscheinlich bis zum gewissen Grad ein Problem. Inwieweit ist das jetzt einfach Routine, um zu sehen, wo du da noch unterwegs bist, inwieweit ist das auch wichtig, auch dort noch körperlich voll im Saft zu sein, gerade als Practice Squad Athlet?
Achso, also diese Medical, das ist kein Leistungstest oder so, das ist einfach nur, also die Medicals, die passieren vor der Saison und nach der Saison quasi so Check-in und Check-out und da wird einfach nur so eine Baseline an, okay, das sind seine schon bestehenden Verletzungen und das sind Verletzungen, die er noch nicht hatte, am Ende der Saison eben zum Beispiel. Deshalb muss man da als Spieler eigentlich nur darauf aufbauen. Also am Ende der Saison, da checken sie einen eigentlich recht schnell durch, weil falls du nächstes Jahr nicht mehr beim Verein bist, wollen sie irgendwie nichts zu tun haben mit der Verletzung und so. Deshalb da muss man als Spieler ein bisschen aufpassen, dass man halt am Ende, zum Beispiel wir hatten jetzt einen Practice Roster Receiver und das ist halt immer ein bisschen so politisch tricky, kann das dann manchmal sein, weil du bist am Practice Roster, so wie dieser eine Receiver eben zum Beispiel, und der hat das ganze Jahr mit einem hinnigen Labrum in der Schulter gespielt, und beim Exit Meeting wollten sie dann halt einfach, ja, passt eh alles, oder? und dann hat er gesagt, na, ihr habt gesagt, ihr wollt das röntgen oder halt ein MRT machen. Na, okay. Und dann hat er das, also hat sich halt quasi auf die Füße stellen müssen, dass er das Röntgen bekommt und dass der Doktor dann unterschreibt, ja, das ist kaputt. Ich glaube, das ist wichtig, weil man dann bei der NFLPA, bei der Gewerkschaft, kann man das halt irgendwie einreichen. Und falls man dann nicht mehr spielt, dann kann man, glaube ich, so, wie sagt man so, Geld halt für die Verletzungen bekommen, also so Zahlungen, Disability-Zahlungen und so. Und ja, deshalb will man das halt einreichen. Aber ja, in meinem Kopf, zumindest die ersten 2 Jahre jetzt nicht mehr so, aber da war ich auch so, oh ja, ich will auf keinen Fall irgendeine Verletzung da jetzt angeben, weil vielleicht holen die mich dann nächstes Jahr nicht mehr und so. Aber so ist es nicht. Außer man kann nicht mehr gehen oder irgendwas, dann vielleicht schon, aber ja, es ist eigentlich nur ein ganz normaler Medical Check, wo sie halt schauen, okay, passt eh alles, wenn ja, dann tschüss, wenn nein, dann, ja,
Gut, das dann also eher der routinemäßige Part. Das Exit-Interview, das ist wahrscheinlich von außen betrachtet so bedeutungsschwanger oder bedeutungsschwangerer, als es dann tatsächlich auch ist. So wie du es beschrieben hast, dürfte es ein ziemlicher casual Approach sein, hier mit Positionscoach, Offensive Coordinator, möglicherweise Head Coach auch sprechen. Wie hat sich dann letztlich tatsächlich dein Exit-Meeting gestaltet?
Ja, es ist auf jeden Fall, also ich meine, die Saison ist vorbei, das heißt, alle sind irgendwie ein bisschen entspannter, als sie sonst sind. Das heißt, also bei mir persönlich war es jetzt so, ich war eben zuerst beim Position Coach und dann ist mehr wie so eine, nicht Diskussion, aber man redet halt drüber, okay, das war gut, das war schlecht, das könnte man besser machen. Und auch jetzt mit meinem Position Coach im Speziellen zum Beispiel habe ich drüber geredet, was genau ich besser machen kann, welche Drills er mir geben würde und solche Sachen, was halt Ideen sind einfach, und ich kann mich dann entscheiden, ob ich die machen will und so. Aber ja, einfach so ein bisschen gebrainstormt halt auch irgendwo, was man besser machen kann, was wichtig wäre zu zeigen nächste Saison, wo die Coaches dann auch meistens auf der Seite von den Spielern sind, also die, hey, wenn ich du wäre, würde ich das und das machen, oder das musst du auf jeden Fall zeigen, wenn du irgendwas, wenn du da ins Team kommen willst und so Sachen. Und das ist schon wichtig zu hören, dass ja, und das passt schon. Also diese Gespräche, die sind schon ganz wichtig, dass man auch eine Idee hat, was man jetzt in der Offseason erreichen will. Die meisten Sachen, die weiß man eh selber, weil man sich auch selber beobachtet beim Training und vergleicht mit anderen. Aber trotzdem ist es dann nochmal gut zu hören von den Coaches, okay, das will der wirklich hören und also das will der wirklich sehen, darauf schaut er, dass man halt so eine Idee hat, an was man arbeiten muss.
Und jetzt ist es auch so, dass die Coaches bei den Cardinals im Gegensatz zu vielen anderen Teams im kommenden Jahr, der kommenden Saison auch dieselben bleiben werden und eine gewisse Kontinuität dann auch herrscht. Insofern noch wichtiger für dich dann auch auf das, was du angeraten bekommen hast, zu hören. Und wenn es hieß oder wenn du gesagt hast, du hast mitbekommen auf den Weg, wo du vielleicht besser, dominanter werden kannst. Was sind Bereiche, vielleicht auch Dinge wirklich zum Anfassen für die Hörerinnen und Hörer, wo du dich laut Coaches verbessern solltest, wo du dich auch verbessern willst?
Also zuerst muss man verstehen, was für ein Typ Thailand ich in ihren Augen bin. Das ist halt ganz klar dieser große, starke Run-Blocker, der zwar auch Bälle fangen kann und laufen kann, aber zuerst mal Run-Blocker. Was mein Teilencoach von mir nicht verlangt, aber er hat halt gemeint, du musst halt im Camp zeigen, dass du dominant bist, dass du nicht einfach nur blocken kannst, sondern dass du dominant bist, dass ich Plays finishe, solche Sachen sind ihm wichtig. Meine Hände sind gut, meint er, also wie ich meine Hände place, wie stark ich mit meinen Händen bin. Also wenn ich Hände auf jemanden habe, dann kommt der schwer von mir weg. Wo ich noch ein bisschen besser oder einfach effizienter werden muss, sind meine Füße. Was aber eigentlich, also alles, was ich jetzt gerade genannt habe, das sind so Sachen, an denen arbeitet eigentlich jeder Footballspieler, der blocken muss. So, jeder will schnellere Füße haben, jeder will starke, schnelle Hände haben, gutes Placement. Das heißt, das ist immer manchmal ein bisschen schwer bei diesen Feedbackrunden, weil es natürlich alles selbstverständliche Sachen sind, die einem sagen, obwohl sie detailliert sind und sagen, wie werde ich besser und all das. Also es ist kein wertloses Gespräch, aber es sind alles Sachen, die jeder eigentlich selber weiß. Okay, ja, klar, muss ich schneller mit den Füßen werden und so. Deshalb ist immer ein bisschen so, okay, das filter ich raus, das ist wirklich, das dachte ich, bin ich besser, als du es mir gerade gesagt hast, da werde ich ein bisschen mehr dran arbeiten, wenn das Sinn ergibt. Also ja, blocken muss ich sehr dominant sein. Sie haben mir aber auch gesagt, dass ich sie eigentlich überrascht habe, wie gut ich Bälle fange. Jetzt im Training halt, weil ich halt oft offen war, viele Bälle gefangen habe, auch tiefere Routen und nicht einfach nur diese Checkdowns, was normalerweise erwartet wird von Blocking Titans, dass man die halt fängt. Ja, voll. Also eigentlich gut, aber ich muss zuerst mal zeigen, dass ich ein Blocking-Titan bin. Das Gute daran ist, also Ich finde das gar nicht so schlimm. Natürlich in Österreich war ich halt der Receiver und all das. Aber ich finde das gar nicht so schlimm, weil jedes Team hat diesen einen Blocking-Teil einfach. Das heißt, egal ob da ein Sam Laporta oder ein Travis Kelce oder ein George Kittle bei diesem Team ist, für diesen einen Blocking-Talent, da gibt's immer einen Platz. Und deshalb finde ich das eigentlich gar nicht gut, dass ich in die, gar nicht schlecht, dass ich in diese Schublade quasi geschoben werde. Weil natürlich mit Receiving Titans zu competen ist natürlich oder ist nicht, dafür ist mein Körper nicht gemacht jetzt zwingend, weil ich jetzt nicht ganz so schnell bin wie ein Trey McBride zum Beispiel. Nicht ganz so flink, weil ich halt einfach größer, schwerer, aber dafür halt eben auch stärker bin. Aber eben mit diesen Blocking Titans kann ich sehr, sehr gut mitcompeten. Also bis jetzt alle Blocking Titans, die ich gesehen habe, live bei uns beim Team, da kann ich sehr, sehr gut mithalten und bin eigentlich genau auf dem Level, was gesucht wird. Deshalb macht das auch sehr viel Sinn, dass er gemeint hat, du musst halt einfach dominant sein, weil wenn meine Blocks dominanter und besser ausschauen als die vom anderen, dann wird man wahrscheinlich sich für mich entscheiden. Und wie ich dort eben hinkomme, ist eben meine Fußarbeit, meine Handarbeit, Plays finishen. Genau.
Und warte nur ab, bis sie bei der Arizona Cardinals Organisation rausbekommen, dass du auch mal Quarterback gespielt hast und was dann vielleicht irgendwie alles möglich ist. Da sollten sich die Backups ein klein wenig in Acht nehmen. Aber wenn wir...
Quarterback Sneaks.
Zum Beispiel, du, das Playbook wird möglicherweise dann noch um ein paar Bernhard Zajkovic Plays entsprechend erweitert werden müssen, ja, nicht nur auf Kyler Murray zugeschnitten. Aber wenn wir diese Exit-Meetings, diese Coaches-Gespräche nochmal versuchen, kompakt aufzuarbeiten, wo passiert Real Talk? So quasi, was passiert da jetzt, wo geht's hin? Jetzt sag mal wirklich deine Meinung abseits der Floskel, ja, you've done great and gotta compete and gotta finish und wo ist am ersten Real Talk daheim, nenne ich es jetzt mal. Bei wem oder zwischen wem passiert das?
Um ganz ehrlich zu sein, glaube ich, manchmal, also ich hatte bis jetzt einen Coach, bei dem das der Fall war, wo man halt wirklich einen guten Draht zu dem hat und wo man wirklich spürt, dass der für einen halt kämpft irgendwie und halt unbedingt will, dass das funktioniert für einen. Das heißt, bei denen würde ich sagen, trifft das auf jeden Fall zu, wenn man halt ein 1-zu-1-Gespräch hat, aber das muss kein Exit-Meeting sein oder was auch immer. Das ist dann halt, wenn man ein ernstes Gespräch mit der Person in einem 1-zu-1-Setting hat, dann ist das der Fall. Aber ich glaube, mehr eigentlich die Spieler, weil die Spieler mit denen und vor allem davon halt auch Ältere, weil die halt einfach mehr Football gesehen haben und Spieler gesehen haben und sich ganz gut auskennen, was es braucht in der NFL. Aber die nehmen sich weniger ein Blatt vor den Mund, weil für die es eigentlich egal ist. So für die kann es egal sein, ob du sie jetzt magst oder nicht. Das heißt, der kann dir eigentlich ins Gesicht sagen, ja, eigentlich bist du jetzt da nicht so wirklich gut und das machst du zwar ganz okay, aber das andere ist auch nicht so gut. Und deshalb, die sind, was ich gelernt habe, sehr viel ehrlicher. Natürlich gibt es da auch verschiedene. Manche, die sagen einem halt einfach, ja, na passt eh, weil sie es halt nicht interessiert. Aber wenn es jemand ist, der die Frage ernst nimmt und zu dem man vielleicht auch nicht so einen schlechten Draht hat, dann kriegt man da auf jeden Fall, glaube ich, eine ehrlichere Antwort als von den meisten Coaches oder Executives. Weil viele von denen, die haben halt, also ich kann mir vorstellen, dass wenn man, weiß ich nicht, der bestbezahlte Spieler in einer Mannschaft ist und vielleicht doch zum Exit-Meeting geht, weil ich kann mir vorstellen, dass die dann gar nicht hingehen, dass die dann halt nur Honig ums Maul geschmiert bekommen. Und Leute, die halt jetzt nicht so gut gespielt haben, aber trotzdem bezahlt werden, denen wird halt irgendwie gesagt, ja, war halt nicht so gut, aber ich glaube an dich und alles. Also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich und die wählen da die Worte wahrscheinlich sehr weise. Aber es gibt auf jeden Fall, man muss halt wissen, mit wem man redet, denke ich, und von wem man das Feedback ernst nimmt. Also ich glaube nicht, dass jeder da komplett transparent einfach mit einem redet.
Ich glaube, nach wie vor, zumindest nehme ich das aus der Distanz so wahr, dass die NFL eine unfassbare Floskelliga ist und dass ich glaube, manche Coaches und auch Spieler Tage und Nächte lang in diesen Floskeln dann irgendwie auch suhlen. Deswegen ist es für mich auch immer spannend, wie viel Substanz dann wirklich bei solchen Feedbacks vorhanden ist und wie ernst gemeint das auch ist. Ich glaube, du hast das schon ganz gut beschrieben, dass das eher seltener als öfter der Fall ist. Ich möchte diesen Blog, dieses Thema der Woche dann auch entsprechend beschließen beziehungsweise abkürzen mit einer letzten Frage, und die bezieht sich auch auf deinen Vertragsstatus. Jetzt ist klar, Saison ändert, wer hat dann fürs kommende Jahr, für die kommenden Jahre noch Vertrag? In deinem Fall ist sehr schnell ein Futures Contract auch ausgehändigt worden. Gab es auch Spieler, die dann halt einfach ohne solchen gerade im Practice Squad Future Contract dagestanden sind, oder wird da auf Verdacht erstmal alles an die Organisation gebunden und dann werden irgendwie bei den Minicamps und potenziell vor dem Training Camp dann Roster-Ausmistungen vorgenommen? Also war das irgendwie Standard, dass jeder unterzeichnet wird oder so ein Futures Contract bekommt, oder bist du mehr Ausnahme als Regel in diesem Konstrukt?
Also soweit ich das verstanden habe, ist, wenn man ein eher jüngerer Spieler ist oder ein Spieler mit wenigen Credited Seasons, dann unterschreibt man den Futures einfach, wenn man den vorgelegt bekommt, weil man einfach nur in der NFL bleiben will und man sagt nicht, ich will lieber zu dem Team oder so halt. Deshalb so ältere, so Veterans, die halt aus irgendeinem Grund am Practice Roster gelandet sind. Viele von denen, die unterschreiben den dann nicht gleich und sagen einfach, ich schau mal, wer mich sonst haben will. Also die haben da weniger Stress, aber bei uns waren es, glaube ich, 8 Leute, die den unterschrieben haben, von eben 17. Und von den anderen weiß ich noch nicht ganz genau, vielleicht haben ein paar Tage später auch andere unterschrieben. Aber das habe ich jetzt nicht so mitverfolgt. Aber meistens ist eben die Jungen, die unterschreiben den sofort, und die Älteren, die lassen sich halt ein bisschen Zeit.
Wir lassen uns keine Zeit, sondern machen direkt weiter über Winter Day Football O'Clock. Wir widmen uns all dem, was die letzten 1,5 Wochen an großartigen Playoff Football passiert ist. Das Ganze wie immer in unserer Rubrik
Rund um die NFL.
Rund um die NFL. Heute Teil 2 und nicht wie gewohnt Teil 3 bei Winter Day Football O'Clock. Der kleine, aber feine Rundblick in das, was sich in der NFL der vergangenen 1,5 Wochen, 2 Wochen ereignet hat. Eigentlich ja paradox, so wenig Spiele wie sonst nie, die stattfinden, mit aber so viel Gewicht wie überhaupt nur selten, und parallel dazu all das, was sich quasi abseits des Feldes mit dem Headcoaching, Karussell und dergleichen ereignet. Lass uns vielleicht mal einfach beim Playoff-Football bleiben und bei den mittlerweile insgesamt 10 Playoff-Spielen, die absolviert worden sind. Was sind denn so deine 3 größten Storylines bisher? Die 3 größten Trends, Überraschungen, Dinge, die dir aufgefallen sind, Dinge, die dir ins Auge gestochen sind. 3 Dinge, wo du sagst, lass uns drüber reden.
Okay, das ist witzig. Okay, ja, cool. Also das Nummer 1, jetzt wo du gemeint hast, so Trends, die dir aufgefallen sind oder ins Auge gestochen sind, musste ich sofort an die Lions denken, weil ich finde irgendwie, also natürlich die Maschine da irgendwie durch gerade, aber irgendwie ist das alles knapper, als ich eigentlich erwartet hatte. So gegen die Rams mit einem Punkt, jetzt wieder
One-Score-Game,
ja genau. Also ist und ich habe oft das Gefühl, bei so Teams, die halt so einfach so Hard-Nosed-Football und die machen 7-Minuten-Drives, 8-Minuten-Drives und so. Ich finde, bei solchen, da kommt dann oft der Motor so ins Stottern oder so, schaut es von außen zumindest aus. Und dann denke ich mir halt so, ob denen die Luft jetzt einfach so ausbleibt. So, weißt du, wie ich meine? So, dass die am Ende jetzt einfach nicht ganz durchziehen können, und Ja, genau. Also das ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, was dein Take dazu ist. Aber das ist so das Erste, was mir aufgefallen ist. Soll ich weiter? Oder magst du deinen Senf dazu?
Nee, weiter. Mein Senf ist völlig irrelevant.
Okay. Dann denke ich, muss man auf jeden Fall erwähnen, wie die Eagles in der Wildcard weggeballert worden sind von den Buccaneers. Ich bin leider daneben gelegen mit den Steelers gegen die Bills. Aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich dachte, man hat ja die ganze Woche gehört, boah, das wird so kalt und Schnee und all das. Und dann hat es einfach nicht geschneit bei dem Spiel. Und ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass wenn es so richtig runter geschneit hätte, dass es auf jeden Fall ein knapperes Spiel gewesen wäre. Aber ja, ist ja auch egal. Und anderes Wildcard-Spiel, was sehr impressive war. Eigentlich die Wildcard-Runden waren einige impressive, so Green Bay Dallas war auch sehr impressive, finde ich, von Green Bay. Green Bay hätte gestern vielleicht auch noch gewinnen können, oder war das vorgestern, in den Playoffs. Genau, da war, glaube ich, dieser verkickte Kick ganz am Ende. Ja, das halt, wo der Headcoach dann gemeint hat, ja, immer wenn der kickt, dann bete ich einfach nur, weil der halt ein Rookie-Kicker ist, glaube ich. Also Green Bay hat mich sehr positiv überrascht und finde ich eigentlich schade, dass sie den Upset dagegen die vor den Niners nicht geschafft haben. Ja, sonst Baltimore schaut einfach richtig stabil aus, weil nach den Wildcards hat sich jeder gedacht, Houston Texans, die sind richtig stark. Und dann hatten die, glaube ich, 38 Rushing Yards oder so gegen die Ravens, also null Chance gegen die Ravens. Ja, und dann noch ein Loss von den Bills wegen einem versammelten Kick. Aber ja.
Das tut zu dieser Jahreszeit natürlich noch deutlich mehr weh, und was aber gleichzeitig das Schöne, aber auch das Brutale ist, ist natürlich, dass sich alles auf dieses eine Spiel fokussiert. Sonntagabend gibt's nicht auf einmal 13 Spiele, die zum großen Teil dann auch parallel passieren, sondern dieses eine Spiel, auf das die komplette amerikanische Football-Öffentlichkeit auch blickt. Wie verfolgst du die Spiele? Nimmst du da wirklich frei? Gibt's da dann irgendwie Public Viewing mit Teamkollegen? Bunkerst du dich in deinem Man Cave ein und sagst du, nee, das ist jetzt Alone Time? Wie muss man sich das vorstellen, wie du die Spiele verfolgst?
Mal so. Aber was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass ich dieses Jahr viel mehr, also normalerweise habe ich halt so geschaut, wenn ich Zeit hatte oder wenn mich das Spiel gerade super interessiert hat, aber jetzt, keine Ahnung, schaue ich, weil ich gerade Offseason ist perfekt, ich bin da in Amerika, ich bin nicht daheim oder irgend sowas. Und wir haben halt eben auch den Podcast seit diesem Jahr und deshalb schaue ich da halt ein bisschen aufmerksamer zu, jetzt wo ich selber keine Spiele mehr habe. Und deshalb finde ich das recht interessant, eigentlich, wie du gesagt hast, so wie sich das so zuspitzt. Das hatte ich sonst die Jahre nicht so, also habe ich nicht so mitgefiebert. Aber jetzt irgendwie, wenn man die Spiele alle schaut und dieses K.O. System eben mitverfolgt, das ist irgendwie ganz, macht es irgendwie noch spannender. Nicht sehr verwunderlich, aber habe ich noch nie so erlebt die Jahre davor.
Das heißt, dieses Format vom Winter Day Football O'Clock, das hat tatsächlich dir eine komplett neue Football Experience unlocked?
Ja, das kann man, denke ich, so sagen.
Okay. Großer Erfolg am Weg in Richtung noch größere Erfolge. Für mich persönlich, und das ist das einzige Mal, wo ich tatsächlich den Senf auch dazu gebe, ist das Format der NFL Playoffs das Schönste nach wie vor im gesamten Sport, weil sich an einem Tag so viel, wenn nicht sogar alles, entscheiden kann. Ja, großen Respekt vor Hin- und Rückrunden in anderen Sportarten oder Best-of-Seven-Serien in den de facto anderen drei Major-Sportarten in den USA, aber dieses Winner-Go-Home Format und Ding, das ist schon extrem cool und dann teilweise auch für manche Fanbases extrem brutal mit anzusehen. Lass uns ein klein wenig über das sprechen, was so am Division Wochenende passiert ist und vielleicht auch ausgehend von deiner Pittsburgh-Buffalo-Einschätzung-Erfahrung, wenn man sich die Spiele irgendwie lang genug am Papier ansieht, bevor sie dann wirklich passieren. Und es liegt dann eben immer eine Woche jetzt auch dazwischen und es wird auch hinsichtlich der Championship Games alles nur Erdenkliche seziert werden. Und vor Super Bowl 58 gibt es dann noch diese Zusatzwoche Zeit, wo die ganzen Expertinnen und Experten noch viel mehr Matchups zerlegen können. Ab welchem Punkt ist vielleicht auch dieses Outthinking oneself vorhanden, wo man sich dann irgendwie genau denkt, ja, die Steelers könnten ja eigentlich doch eine Chance haben, nur um dann rauszufinden, nee, gegen Buffalo oder gegen dieses Buffalo eigentlich nicht, oder wo man sich dann irgendwie so wähnt, ja, weißt du was, wenn das und das passiert, dann könnte Houston vielleicht tatsächlich die Upset in Baltimore schaffen. Ab welchem Punkt musst du für dich auch irgendwie mental so eine Schranke einsehen und sagen, ach komm, eigentlich führt dir kein Weg an Baltimore vorbei?
Ja, ja, ist schwer, weil also auf der einen Seite ist es ja irgendwie genau das, was es dann so spannend macht, wenn man eben sagt, boah, wenn der nicht, also wenn keine Ahnung, jetzt eben Baltimore, Houston, wenn der Stroud nicht das und das gemacht hätte, dann hätte es doch funktioniert und so. Aber ich glaube, genau das macht es halt so spannend und dass man eben nicht vor jedem Spiel sitzen kann. Und sagen, weil keiner hätte wahrscheinlich gedacht, dass Green Bay San Francisco so knapp ist, und aber wenn man nur aufs Papier geschaut hätte, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, ja gut, die besiegen die mit 2 Scores Abstand mindestens. Aber war dann eben nicht so. Und ja, deshalb ist halt ein bisschen schwer, das einfach nur so mit dem Papier, weil es halt im Endeffekt ein Spiel ist, wo Menschen gegeneinander spielen und ja, Leute haben schlechte und gute Tage. Aber ich denke, genau das macht eben diese K.O.-Runden so interessant, weil, so wie du gesagt hast, es ist genau ein Spiel, was gerade wichtig ist. Wenn du bei dem Spiel nicht deine Leistung bringst, dann verlierst du das Spiel möglicherweise, also oder verliert das Team wegen dir möglicherweise. Und ja, es zählt halt einfach alles an diesem einen Tag, deshalb das macht es halt so interessant.
Ich glaube, ich habe da schon auch durchgehört, dass für dich die Packers und die 49ers und wie eng das Spiel war, vielleicht zu den größeren Überraschungen der Divisional Playoffs auch gezählt hat. Wenn wir vielleicht auf Individual Efforts kommen, und ich weiß, dass du das ja gerne natürlich auch auf die Tight Ends blickst, und da gab es von einem der ganz Großen dann auch wirklich eine Vintage-Performance. Ist es Travis Kelce und sein 2-Touchdown-Tag, der für dich da hervorragt, oder ist es ein ganz anderer Individual Effort, der dir an diesem Wochenende, nach diesem Wochenende im Sinn bleiben wird?
Schwer. Ich finde eigentlich, ich sag mal ja, mir fällt jetzt kein anderer ein, der das trumpfen könnte. Aber was ich interessant fand übers Wochenende so zum Schauen, was mir davor auch noch nicht so aufgefallen ist, aber ich finde, umso wichtiger die Spiele werden oder umso weiter man in den Playoffs kommt, umso mehr werden Titans irgendwie angespielt. Also das, ich weiß nicht, ob das nur dieses Wochenende war, aber egal, ob es Kincaid oder Sam Laporta, Kittle, die wurden alle gesucht und haben dann eben auch Plays gemacht, und das finde ich irgendwie ganz interessant bei so wichtigen Spielen. Da ist dann auf einmal der Tight End wieder da und dann sagen alle, oh ja, Mismatch und all das. Aber über die Saison gesehen hinken die natürlich sehr weit den Receivern hinterher, weil sie einfach nicht so viele Bälle bekommen.
Catches bei den Kansas City Chiefs gestern gegen die Buffalo Bills. Tight Ends 8, alle anderen Positionen 9. Zeigt, glaube ich, auch schon ganz gut, wo da die Reise entsprechend hingeht. Nachdem du die Partie sicherlich auch gesehen hast, und wenn nicht, dürfte dir dieses Meme von Kelce-Bruder Jason nicht erspart geblieben sein, wie er in der Luxury Box mit Swift und Mama und Frau und allem drum und dran sich dann noch dazu entblößt vor die National TV Kameras gestellt hat, auch aus der Box rausgesprungen ist, um mit Fans kurz zu plaudern, Bier zu exen, wieder in die Box reinzuspringen und dergleichen, also auch athletisch extrem weit vorne. Da habe ich mir die Frage gestellt, mit welchem NFL-Spieler würdest du wahnsinnig gern mal eine Luxury-Box teilen? Ist es genau so ein Typ, der dann komplett aus sich rausgeht und alles zerstört wie ein Jason Kelce, oder ist es jemand ganz anderer, oder möchtest du eigentlich nur in die Box, um Taylor Swift kennenzulernen?
Ich glaube, ein O-Liner generell ist immer sehr, sehr funny, weil O-Liner generell lustige Menschen irgendwie sind, mit denen man easy reden kann und eine gute Zeit haben kann. Natürlich wäre es auch interessant mit so Ultra-Legenden aus der NFL, so Jerry Rice oder Ray Lewis oder irgend so jemanden da oben drin zu sitzen und einfach Football zu reden oder Leben zu reden, was auch immer. Also ja, wäre mir wahrscheinlich mehr egal, aber ich, wenn ich es mir aussuchen müsste, dann wahrscheinlich irgendein O-Liner, weil das einfach lustige Menschen sind, meistens, zumindest alle, die ich kenne. Das andere aber, wie lustig ist das eigentlich, wenn in Österreich oder Europa sowas passieren wird, wo ein Profisportler, egal aus welchem Sport, oben ohne mit Bier und herumschreien und Dings, weil seine Saison vorbei ist, dann wird jeder, was für ein Prolet, was ist denn das für einer, der hat wahrscheinlich nicht mal die Matura oder so, und in Amerika, boah ja, wie geil der ist wie wir, wie geil ist das eigentlich?
Double Standards, ich glaube, anders kann man es wahrscheinlich nicht zusammenfassen, was da gestern passiert ist und wie sehr das auch abgefeiert wird. Ich persönlich find's großartig, weil er es sich einerseits verdient hat, weil er andererseits so Megatyp ist und man das eben in dieser glatt gebügelten Sportwelt de facto nicht mehr zu sehen bekommt.
Ja, voll.
Aber wenn wir das Wochenende kurz Revue passieren lassen, die Ravens gewinnen deutlich mit 34-10. Die 49ers knapp mit 24-21. Haben mich nach der Partie bemüßigt gefühlt, kurz meinen Senf auch auf Social Media abzugeben und hab, glaub, es ist so formuliert, das ist kein 49ers-Sieg, sondern eine Packers-Niederlage und da stehe ich auch nach wie vor dazu. Die Lions mit dem One-Score-Game-Sieg, dem 31-23 gegen die Bucks, die sie wirklich teuer verkauft haben, und die Chiefs, die natürlich ins AFC-Championship-Game kommen mit Patrick Mahomes 27-24, letztlich der Sieg gegen die Buffalo Bills. Das heißt, unsere Final Four sind die Chiefs gegen die Ravens, das Ganze dann kommenden Sonntag um 21 Uhr. Und dann gibt's das NFC-Championship-Game, die 49ers, die Lions hosten dürfen ab 0.30 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag. Die Spiele dann auch auf den oder via den bekannten Outlets zu sehen. Was ist so dein Gefühl, wenn du jetzt tippen müsstest, wenn du dich jetzt auf das verlassen müsstest, was du die letzten Wochen und Monate gesehen hast? Wer sind die Kontrahenten in Super Bowl 58?
Ja, ich glaube, es sind Ravens gegen 49ers, wobei ich glaube...
Schon, es fühlt sich so an, oder?
Ja, eigentlich schon nicht. Also ich kann mir, weil wir vorher gerade geredet haben wegen Papier und so, ich meine, Kansas City hat zwar Patrick Mahomes, aber keine Ahnung, die Ravens sind einfach so stark, ich kann mir nicht vorstellen, dass die verlieren gegen Kansas City. Und die spielen auch bei den Ravens, oder? Ist ein Home Game für die Ravens. Ja, das heißt, also da nehme ich auf jeden Fall die Ravens und dann San Fran 49ers gegen Lions ist, glaube ich, das Knappere. Da könnte ich, also da wäre ich nicht verwundert, wenn die Lions das gewinnen, so. Aber ich glaube einfach, dass die 49ers immer noch, Purdy war ein bisschen schwankig unterwegs die letzten paar Spiele, aber ich glaube trotzdem, dass die 49ers das machen. Vor allem, weil ich vorher gemeint habe, dass die Lions irgendwie so ein bisschen im Schleppmodus unterwegs sind. So fühlt es sich halt irgendwie an. Ich lasse mich gerne überraschen. Eine Super Bowl Lions gegen Ravens finde ich ziemlich, ziemlich geil eigentlich, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, es führt kein Weg an 49ers und Ravens vorbei. Und was daran auch sehr lustig wäre, kannst du dich erinnern, dass ich von dieser Conspiracy erzählt habe, ja, mit Lila und Rot im Super Bowl Logo oder was auch immer. Und das wird ja dann genau zutreffen. Dann wären das 4 Jahre in Folge, wo das zutrifft.
Warten wir einfach mal kommende Woche ab und zu unserem persönlichen Schedule und der kommenden Woche sei noch dazu erwähnt, wir wissen noch nicht hundertprozentig wann, wie und tatsächlich auch, wo wir aufzeichnen. Kann sein, dass wir eine reguläre Folge machen. Das ist aktuell auch die wahrscheinlichste Variante. Die wäre dann am Dienstag nach den Championship Games, wie immer, in euren Podcast. Feeds kann aber auch sein, dass wir uns eben vor Super Bowl 58 noch etwas Spezielleres überlegen. Das wird dann die nächste Woche entsprechend weisen. Wir werden euch Hörerinnen und Hörer an dieser Stelle und auch über Social Media natürlich auf dem Laufenden halten. Während du dann hoffentlich nicht zum Conspiracy Theorist wirst, glaube ich, das überlassen wir besser Aaron Rodgers und denen, die es vermeintlich auch gerne tun. Deswegen kommen wir zurück, wenn man so will, noch zum regulären Programm und möchte mit dir, bevor wir über eine sehr positive Entwicklung am heimischen Sektor oder aus dem heimischen Spielermarkt, wenn man so will, sprechen, werden noch kurz über das Head Coaching Karussell parlieren. Es gibt so viele Interviews, die aktuell von den Teams stattfinden, mit neuen Head Coaches, mit arrivierten Head Coaches, die dort dann neue Head Coaches werden könnten und dann aber welche, die es noch nie waren. Ben Johnson, Offensive Coordinator von den Lions, Bobby Slowik, Offensive Coordinator von den Houston Texans, der aber immer wieder mit den Tennessee Titans auch in Verbindung gebracht wird. Belichick, Vrabel, Jim Harbaugh, so viel Veteran-Coaches, die auch auf dem Markt sind. Ohne da jetzt anzufangen, Leute mit irgendwelchen Stellen in Verbindung zu bringen oder dergleichen, aber wenn du diese ganzen Coaches, die aktuell available sind, auch siehst, bei wem denkst du dir, boah, unter dem würde ich wahnsinnig gerne mal spielen, unter dem vielleicht mal einen Tag zu arbeiten und einfach nur Mäuschen zu spielen, würde ich spannend finden. Gibt's da jemanden?
Ja, Belichick ist natürlich eine Legende, aber ich habe gehört, dass es nicht ganz so cool sein soll, unter ihm zu spielen. Vor allem, wenn man keine Super Bowls gewinnt. Die Harbaugh-Brüder sind auch ziemliche Legenden. Ja, weiß nicht. Wahrscheinlich Bill Belichick, weil der irgendwie so eine eigene Art hat und ich glaube, das muss man irgendwie erlebt haben mal. Aber natürlich Jonathan Gannon ist momentan mein Lieblingscoach.
Perfekt aus der Affäre gezogen. Will ich gar nicht weiter aus Glatteis führen, sondern möchte zu etwas kommen, das für, glaube ich, informiertes Publikum schon länger festgestanden ist, dass wir NFL aber erst vergangene Woche groß dann auch verkündet worden ist. Die Spieler im IPP, im International Player Pathway Program, sind verkündet worden und so groß die Überraschung vielleicht bei unseren deutschen Freunden war, dass zum ersten Mal, seit es dieses IPP gibt, kein Deutscher dort mit im Programm und am Roster steht, ist es einmal mehr ein Österreicher. Der vierte an der Zahl, dem es vergönnt sein wird, diese wertvolle Erfahrung zu sammeln, die du auch die letzten 3 Jahre machen durftest, und das betrifft dann auch wieder unsere deutschen Hörerinnen und Hörer, gebürtiger Steirer, der in Wien oder dessen Stern in Wien bei den Vienna Vikings so richtig hell zu leuchten hat angefangen, namens Florian Bierbaumer, der im International Player Pathway Program. Und für all diejenigen, die das nicht ganz so sehr verfolgt haben, da kannst du mal ein klein wenig Licht ins Dunkel bringen und über den Hünen auch entsprechend sprechen. Wer ist Florian Bierbaumer?
Ich glaube, also Florian Bierbaumer, sehr talentierter Ballfänger in einem Titan-Körper. Ich glaube, er hat jetzt auch eben in der letzten Saison ähnlich wie ich eben Gewicht drauf und eben mehr in diesen Titan-Körper hineingewachsen. Aber ja, hauptsächlich sehr talentiert im Bälle fangen. Das hat er eigentlich schon eine ganze Karriere gemacht. Das ist für ihn wahrscheinlich ähnliche Challenge wie für mich eben, dass er eben dieses Blocken lernt, weil ich mir sehr gut vorstellen kann. Und ich habe auch schon mit ihm geredet darüber und ich habe ihm auch gesagt, ja, Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die ersten Mal von dir sehen wollen, ob du blocken kannst. Sowohl jetzt bei dem IPP-Ding als auch dann eben, falls er bei einem Team landet. Aber ja, sonst lieber Kerl, großer, starker Mensch, aber lieber Kerl und bin sehr froh, dass er da jetzt eingeladen worden ist für ihn und ich hoffe, dass er da auf jeden Fall mit einem guten Mindset dorthin hinkommt und alles reinhaut und dann werden wir sehen, aber ich mache mir da nicht so wirklich Sorgen.
Ist nicht nur ein lieber Kerl, sondern auch ein lustiger Kerl. Dürfte den ein paar Mal an der Seitenlinie erleben und das ist echt ein Wahnsinn, was für ein Humormagnet dieser Kerl auch ist und wie sehr die restlichen Spieler das irgendwie auch entsprechend abfeiert, weil man jetzt irgendwie kein besserer Terminus Technicus einfällt. Aber das ist dann auch so der klassische Fall, der gravitating towards him, um's auf Englisch zu formulieren. Und dann noch diese unfassbare Physis, diese Dominanz am Point of Attack, das kann schon alles ganz gut werden in der NFL, je nachdem, welche Potenziale man ihm dann auch tatsächlich zutraut. Du hast gesagt, es kommt jetzt mal auf das Mindset an, beziehungsweise er soll mit einem guten Mindset dorthin fahren. Was ist so ein gutes Mindset in so einer Situation? Im Wissen, IPP muss mich dann letztlich doch beweisen und das dann eben vor den Augen der wichtigsten Evaluatoren im American Football Sport.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele Leute dort tatsächlich schon Football gespielt haben, und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass kein anderer so lange Football gespielt hat dort wie er. Deshalb ist er, denke ich, mental gesehen in einer bisschen schwierigeren Situation, weil das ganze Ding dauert 3 Monate. Jeder von diesen 16 oder 17 Leuten, weiß ich jetzt nicht ganz genau, wollen natürlich zeigen, oh, ich lerne urschnell, ich werde jeden Tag besser, und wollen das natürlich zeigen, dort den Coaches und auch den Leuten vom IPP. Und er als schon mehr polished Footballspieler als alle anderen dort, der wird sich dann vielleicht manchmal denken, boah, ja, gut, der hat noch keinen Three-Point-Stance gekonnt oder der hat noch nie einen Ball gefangen. Natürlich lernt er das schneller, aber ja, also ich glaube, das wird das Schwere für ihn sein, dass er da trotzdem noch Wege findet, um denen eben auch zu sagen, hey, schau, ich bin detailorientiert und ich mache das und das besser und ich arbeite an dem und ja, also einfach dieses Wissbegierige eben dann zu zeigen, und deshalb eben hoffe ich, dass er da mit einer guten Einstellung hingeht und sich nicht quasi von dem ganzen Tamtam und all dem, was außenrum passiert und dem Gelaber irgendwie überstürzen lässt, sondern im Endeffekt geht es darum, wer ist da der beste Footballspieler, der beste Athlet, und wenn er Tag ein und Tag aus zeigen kann, dass er das ist oder das beste Potenzial dazu hat, das zu werden, dann passt es auf jeden Fall, und mehr kann er dann im Endeffekt nicht machen. Aber ja, auf jeden Fall, dass er halt über diese lange Zeit, weil 3 Monate sind schon lang und jeden Tag 2 Stunden Training, und das ist eigentlich wie ein 3-mal so langes Trainingscamp, was wir in der NFL dann haben. Natürlich ohne den Körperkontakt und all dem. Aber es ist sehr lang und mental sehr anstrengend. Und ich hoffe einfach, dass er da gut durchdenken kann und nicht in diesen, ah ja, okay, nur noch 2 Wochen oder nur noch 3 Wochen, einfach dieses Überlebensding, sondern dass er wirklich jeden Tag ernst nimmt und attackiert. Und dann, wie gesagt, wenn er das schafft, dann mache ich mir keine Sorgen und bin gespannt, wohin die Reise für ihn geht.
Und ich glaube, damit können wir es auch exzellent konkludieren. Drücken ihm natürlich an dieser Stelle alle nur verfügbaren Daumen, konzentrieren uns aber die nächsten paar Wochen noch auf das, was in der NFL passiert. Kommende Woche wird es in jedem Fall wieder eine Folge von Win Today Football O'Clock geben. Da widmen wir uns dann schon dem Super Bowl 58 Matchup. Für den Moment ist es wie immer einfach nur schön, mit dir über Football plaudern zu dürfen. Freue mich jetzt schon, dass wir das exakt in einer Woche wieder tun dürfen.
Ich freue mich auch. Football. He's at the 30. He's at the 20. He's got the first time. Who's second on the clock? Football. Oh, wow.